Natur 2.0, der Biodiversitäts-Podcast mit Insektenforscher Thomas Hörm und Gewässerökologin Dr. Jana Isanta Navarro.
Folge 19 von Natur 2.0, wieder heute nur mit Thomas und mir. Hallo Thomas.
Hallo Jana.
Wir können aber schon mal anteasern, dass die nächste Folge tatsächlich mit Gast wieder sein wird. Wenn wir uns da ausgesucht haben, lasst euch überraschen. Aber mal was ganz anderes als die letzten beiden GästInnen. Und ich freue mich drauf. Aber heute, wie gesagt, erstmal müsst ihr mit uns beiden wieder Vorlieb nehmen.
Ja, ich habe auf jeden Fall Bock und kenne ja quasi schon die Person vom nächsten Mal und freue mich sehr darauf. Also das wird mit Sicherheit auch wieder sehr spannend. Und ich finde, das ist eine ganz tolle Arbeit auf jeden Fall. Ich kann nur ein bisschen Leid klagen. Ich bin nämlich gerade krank. Ich hoffe, meine Stimme macht alles mit. Ich habe irgendwie eine Erkältung oder sowas seit Freitag. Und gib mir aber trotzdem Mühe.
Ja, gute Besserung auf jeden Fall.
Ja, vielen Dank. Ich hätte auch ein Thema mitgebracht heute.
Ja.
Und zwar ein Thema, für das es schon mal eine Nachfrage gab. Es gab quasi Interesse an dem Thema. Und zwar war die Frage, wie werden eigentlich neue Arten beschrieben und warum heißen neue Arten so, wie sie eigentlich heißen? Und das würde ich heute gerne mal besprechen anhand der Zoologie als Beispiel.
Das knüpft ganz gut an unsere Art vor, die wir letzte Woche thematisiert haben, ganz gut. Diese Assel, die in der Tiefsee gefunden worden ist, wo ich ja noch gesagt habe, die hat einen ganz lustigen Namen bekommen, der an Darth Vader erinnert.
Ja, genau.
Waderi, glaube ich, war der Artname.
Ja.
Also das ist natürlich jetzt spannend, ein bisschen tiefer da einzutauchen und zu schauen, ja, wie bekommen Arten eigentlich ihre Namen und ja, kann man sich da ausdenken, was man möchte und was passiert eigentlich mit dem ersten Tier, was so gefunden wird?
Genau, das ist eigentlich eine ganz wichtige Sache. Und es tut sich einiges in dem Bereich. Das ist auch spannend, weil in den letzten Jahren immer wieder viel diskutiert wird. Weil wie in allen Bereichen der Wissenschaft natürlich keine Sachen sofort perfekt und stabil für immer sind, sondern alles ist im Wandel, alles ist im Fluss. Und so sieht es auch mit Dingen aus, die man eigentlich so stark definiert haben möchte, wie nur irgendwie möglich, damit sie allgemeine Gültigkeit haben.
Ich kann da ein Liedchen von singen. Wir haben in der, also ich arbeite ja mit Phytoplankton, also mit Algen.
Ja.
Und wir haben so ein Haustier könnte man es eigentlich nennen. Cnidesmus obliquus heißt es, also es ist eine Grünalge. Und ich kann dir gar nicht sagen, wie oft diese Art schon irgendwelche andere Gattungsnamen bekommen hat. Also bei obliquus, bei der Art ist es immer geblieben, aber mal ist es Tetradesmus, dann ist es Acutodesmus. Also es ändert sich, besonders toll ist es dann, wenn Reviewer einen darauf hinweisen. Übrigens, die Art heißt jetzt so und so. Und man kommt einfach überhaupt nicht hinterher. Also ich habe mit Systematik, das ist ja so ein bisschen das Feld, was an diesem ganzen Artbeschreibung und Zusammenhang, Phylogenie von Arten so ein bisschen arbeitet, nicht ganz so viel am Hut, muss ich gestehen. Es ist ja sicherlich nützlich und wir profitieren da alle von, aber diese ständigen Hin und Hers, ja, verwirren und nerven teilweise.
Genau, und heute klären wir mal, warum das so nervig ist eigentlich und warum es aber auch wichtig ist, dass Leute da immer genau hinschauen und im Hintergrund dann wirklich Dinge sich maßgeblich verändern können, schon innerhalb von einem halben Jahr manchmal, wenn man eine Publikation verpasst hat. Und da gibt es im Prinzip Argumente, die genannt sind und man hat das Ganze nicht mitbekommen, dann nutzt man einen nicht validen Namen so gesehen. Und das wäre dann quasi manchmal schlecht, wobei das insgesamt eigentlich so ist, dass sich die meisten Sachen rekonstruieren lassen. Aber worüber sprechen wir eigentlich? Was ist das für ein Feld? Du hast jetzt Systematik schon genannt. Dann haben wir die Taxonomie, die dann eine ganz wichtige Rolle spielt. Also das Einordnen, Beschreiben und Zuordnen anhand von Merkmalen. Und das vereint sich da so ein bisschen gemeinsam mit der Nomenklatur dann. Und die Nomenklatur, das ist eigentlich die Benennung, also die Kunst, im Prinzip Namen zu vergeben für Dinge, die beschrieben werden möchten. Im Prinzip Systematik, in der wir so ein bisschen arbeiten, die hat schon eine ziemlich lange Tradition auf jeden Fall. Also die wird seit einigen Jahrhunderten genutzt und die Begründungen davon sind wahrscheinlich schon ziemlich alt. Also es gibt wahrscheinlich Vorläufer, Carl von Linné ist wahrscheinlich irgendwie so den meisten Begriff, aber es gibt Vorläufer, die haben davor schon dieses Konzept genutzt, was von ihm dann quasi nur in den 1750er Jahren in etwa etabliert worden ist, als Grundsystematik, die wir heute eigentlich auch so nutzen. Und wenn wir jetzt mal so ein Beispiel nehmen, dann wissen wir heute durch das Wissen, was wir dann eigentlich haben, viele Arten relativ gut einzuordnen. Wenn man jetzt irgendwie zwei Marienkäferarten zum Beispiel nimmt und hat den heimischen Siebenpunkt-Marienkäfer und den asiatischen Marienkäfer, dann sieht man denen die Verwandtschaft quasi nahezu an, obwohl man eigentlich gar nicht so bewandt ist in dieser in diesem Bereich der zoologischen Nomenklatur unter Umständen und weiß vielleicht gar nicht, dass diese Arten sich irgendwie auch verwandtschaftsverhältnismäßig jetzt nicht so nah stehen, aber dass sie zumindest auch zu einer gleichen Familie gehören und sowas. Aber man sieht denen schon irgendeine Ähnlichkeit an. Und das hat eigentlich diese Systematik, zoologische Systematik, sich immer zunutze gemacht. Eigentlich ist es ein Schubladen-Einordnen für uns Menschen, weil wie die Arten eigentlich heißen, das ist denen, glaube ich, ziemlich egal. Das heißt, da gibt es keine Vorzüge in der Natur oder sowas, sondern man muss ganz klar sagen, das ist eigentlich ein systematisches System für Menschen, um einfach Wissen zu dokumentieren und die Natur für uns irgendwie begreifbarer zu machen.
Und wir müssen vielleicht grundsätzlich einmal sagen, dass jede Art im Endeffekt also einen lateinischen, man nennt das auch wissenschaftlichen Namen hier hat und der aus zwei Teilen besteht. Ne? Also immer im ersten Teil und einem zweiten Teil. Und der erste ist quasi der Gattungsname und der zweite ist der Artname. Also es können verschiedene Vertreter einer Gattung geben. Die können jetzt zum Beispiel alle, wie in dem Fall, was ich gerade genannt habe, Synodesmus, da gibt es jetzt mehrere Vertreter dieser Gattung. Es gibt aber dann eben nur die eine Art innerhalb dieser Gattung, die dann zum Beispiel den Namen Obliquus bekommt. Und nur mit den beiden Namen zusammen, also Synodesmus, Obliquus, könnte man dann die Art identifizieren. Das Schöne daran ist ja, dass das dann auch sprachenübergreifend ist. Also gerade in der Wissenschaft natürlich auch wirklich nützlich. Und da geht es ja nicht darum, ich spreche Deutsch, du sprichst Dänisch, Spanisch, was weiß ich was, sondern im Lateinischen haben wir alle dann das gleiche Verständnis von diesem Organismus.
Genau, also der eine Aspekt, den du gerade nennst, ist, glaube ich, mit der wichtigste. Das ist irgendwie schon allein, wenn wir uns in Deutschland jetzt mal die Bezeichnung von Wildschweinen anschauen, dann verstehen zwar die meisten bei uns mit Sicherheit Wildschwein, wenn wir aber Deutschland verlassen und sagen das, dann verstehen das viele nicht. Und wenn man dann irgendwie noch mit Menschen zu tun hat, die beispielsweise jagen und die von Schwarzwild oder Schwarzkittel sprechen, dann hört es vielleicht auch schon bei den einen oder anderen auf, dass die verstehen, worüber die da eigentlich sprechen. Und die wissenschaftliche Beschreibung und Einordnung sorgt eigentlich dafür, dass man das in der Wissenschaft als feststehenden Begriff eigentlich auch wirklich verstehen kann und weltweit die gleiche Art darunter versteht. Also das, was da beschrieben ist. Das ist, ich beschreibe das eigentlich ganz gerne, sowas wie der Urmeter, der in Paris so als Basis genommen wird für den Meter, den wir heute verstehen so. Heute fragt niemand mehr nach, was ist eigentlich ein Meter oder so. Man lernt eigentlich in der Grundschule, was ein Meter ist, als Maßeinheit und was das für eine Strecke ist. Aber auch der ist mal wissenschaftlich beschrieben worden. Und der Urmeter, der befindet sich in Paris und ist heute immer noch nach wie vor die Maßeinheit. Und sowas wie der Urmeter, das gibt es auch für alle Arten, die beschrieben sind. Und das nennt sich Typus.
Das trauriges ist Schicksal.
Ein trauriges Schicksal, genau.
Was diese Typusarten haben.
Genau, denn es ist so, dass in der zoologischen Nomenklatur, ich gehe gleich auch mal so ein bisschen auf die botanische Nomenklatur ein, da sieht es nämlich teilweise ein bisschen anders aus. Das Ganze folgt einem Gesetzeswerk, kann man schon fast sagen. Und zwar gibt es die ICZN, die International Commission on Zoological Nomenclature, und die beschäftigen sich quasi genau mit diesen Regeln. Also die Website, da findet man eigentlich auch alle Infos drauf, auch die aktuell gültige Form dieses Regelwerks. Und das liest sich wirklich wie so ein Gesetzestext, wenn man sich das Ganze anguckt. Also da ist drin beschrieben, wie man quasi wissenschaftlich eine neue Tierart beschreibt. Und da gibt es alles ganz genau als unterschiedliche Paragraphen drin. Man kann das Ganze wirklich abarbeiten, so gesehen. Da ist festgelegt, wie Arten benannt werden dürfen, welche Endungen quasi sinnvoll sind für diese Benennung, wann eine Art dann auch Bestand hat. Und da gibt es viele Diskussionen und ein Punkt ist zum Beispiel dieser Typus, der definiert werden muss. Also es ist ein Mindestmaß, ist ein Holotypus. Das ist quasi ein Tier, was man festlegt, was wirklich so den Grundstein legt. Und das heißt, wenn wir uns jetzt vorstellen, wir sind unterwegs auf irgendeiner Insel in Griechenland, da gibt es sehr viele Inseln und noch sehr, sehr viele unbeschriebene Insektenarten, drehen einen Stein um und entdecken darunter einen neuen Käfer beispielsweise und wissen schon ganz genau, dieser Käfer hat noch keinen Namen, dann ist es so, dass nach der aktuellen Regel dieser Käfer getötet werden müsste, damit er beschrieben werden kann. In der Regel werden aber solche Tiere auch auf Exkursionen dann meistens auch gesammelt, die wirklich irgendwie so dafür da sind, um neue Arten zu entdecken. Oder man findet zum Beispiel schon gesammelte Tiere in irgendwelchen Museen. Aber genau, dieses Exemplar stellt dann so gesehen den Holotypus dar, wenn ich das beschreibe. Und wenn ich noch mehr Exemplare davon habe, dann sind das ganze Paratypen. Also es gibt dann quasi mindestens einen Paratypus, wenn man noch mehrere Tiere vorliegen hat, die man mit einfließen lassen kann. Und wie groß diese Serie an Paratypen ist, das hängt dann so ein bisschen davon ab, einfach wie viele Exemplare davon vorliegen. Und man kann sich das so vorstellen, dass genau dann in Museen, in einem Museum, in einer öffentlich zugänglichen Sammlung, in vielen Fällen sind es auch noch Privatsammlungen, da muss quasi ein Holotypus hinterlegt sein, damit diese Art eine Gültigkeit hat. Und da gibt es viele Diskussionen zu, da gehe ich gleich mal drauf ein, wenn ich so die Basics zu diesen Typen erklärt habe. Und dieser Holotypus, das ist dann das, was wir eigentlich unter Urmeter verstehen. Das heißt, der ist in einer wissenschaftlichen Beschreibung, in einer Veröffentlichung dann ganz detailliert beschrieben. Der sieht so und so aus, hat vielleicht die und die Farbe, hat auf seiner Stirn vielleicht irgendwie ein paar Härchen, die abstehen oder hat beispielsweise grün glänzende Beine oder irgendwas anderes. Also diese ganzen Merkmale, die sind dann quasi zugewiesen. Die Daten sind zugewiesen, die man zu diesem Tier vorliegen hat. Und dann bekommen diese Tiere in der Regel rote Etiketten, die quasi mit darunter gepackt werden, die beschreiben, dass dieses Tier ein Holotypus ist oder halt ein Paratypus, je nachdem. Und das in Kombination mit einer Veröffentlichung, die stattfindet, ist dann quasi das Mindestmaß, was dafür benötigt wird, dass diese Art dann auch einen Namen tragen kann. Also das heißt, es gibt eine wissenschaftliche Veröffentlichung, wo ein Name vergeben wird, wo definiert wird, wo sich diese Tiere befinden, in welcher musealen Sammlung und gleichzeitig der Name dann quasi auch begründet wird. Da gibt es unterschiedliche Ansätze. Manche Arten heißen dann nach der Region, wo sie erstmals gefunden worden sind. Das wäre zum Beispiel ein Beispiel, es gibt einen Blattkäfer bei uns, der heißt Timarcha göttingensis, der nach der Stadt Göttingen benannt ist.
Wer hätte es gedacht?
Genau. Dann gibt es manchmal, das ist glaube ich etwas, was ein bisschen populärer ist. Da können wir gleich nochmal zu der Assel anknüpfen. Manchmal gibt es Benennungen nach Personen, Personen zu Ehren so gesehen. Ein jüngeres Beispiel, was ich kenne, ist bei einem Freund und langjährigen Käferkollegen Klaas Reismann. Ihm wurde jetzt im Dezember quasi eine Sandlaufkäferart aus Vietnam gewidmet, weil er sich sehr viele Jahre mit Käfern auseinandersetzt und jetzt gibt es Terrates Reismanni und Klaas Reismann hat da quasi eine Art gewidmet bekommen. Und so sieht das quasi aus, dass man auch Personen berücksichtigen kann. Und das, was häufig eigentlich auch noch berücksichtigt wird und das, was ich eigentlich auch als am sinnvollsten achte, neben so Standortbedingungen, sind auch Merkmale, die verarbeitet werden in diesen Namen.
Strukturen, Formen.
Ja, da gibt's, wenn man jetzt irgendwie vielleicht mal ein Beispiel nimmt, Acrossus rufipes wäre so ein kleiner Dunkkäfer. Und dieses Rufipes, das weist quasi auf braune Beine hin, dass man, Pes sind quasi, ist eine Bezeichnung für Fuß. Und man sieht einfach so, dass die Tarsen und auch die Beinteile bei diesem Dunkelkäfer, die sind braun gefärbt. Der hebt sich damit von ein paar anderen Arten ab. Das wäre quasi so ein Beispiel, wo dann so ein Merkmal aufgegriffen wird. Es gibt aber auch,
ich muss sagen, dass da direkt mein Lateinunterricht wieder reinkickt, ne? Pedis kam direkt in mein Gehirn geschossen. Ich habe Latein gehabt in der Schule und da, wenn dann sowas kommt, ist die alten Vokabeln kommen gleich wieder ins Gehirn.
Genau, und das hilft da auch so ein bisschen bei, denn vor allem die Artnamen, die sind immer latinisiert, also das Artepitheton, wie man das dann nennt, also dieser hintere Name. Die Gattungen stammen häufig aus dem Altgriechischen und sind gar nicht so zugänglich. Und das ist auch immer die Schwierigkeit, wenn man einfach nur sagt lateinischer Name, weil es eigentlich nicht ganz richtig ist. Es ist ein latinisierter Name, weil der auch sehr häufig andere Wortbestandteile im Prinzip beinhalten kann. Aber es wird von der Form her, vom Fall immer aufs Latein angepasst. Und ja, das finde ich eine ganz interessante Historie eigentlich. Und die hat sich wenig geändert in den letzten Jahrhunderten. Die ist sehr spezifisch geworden, eigentlich so nach der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts hat man eigentlich sehr viele Sachen dann wirklich festgelegt. Und seitdem versucht man, dieses System eigentlich auch so stabil wie möglich zu halten. Und das finde ich aber so interessant.
Ich kann da eine kleine Anekdote noch erzählen. Sollte ich nämlich jemals eine Art entdecken? Ich weiß nicht, hast du schon eine beschrieben?
Nein.
Na, also sollte es mir jemals gelingen, hängt jetzt nicht so mein Herzblut dran, aber da muss ich tatsächlich eine Wettschulde einlösen, die mittlerweile auch schon ein paar Jahrzehnte alt ist. Und so hatte ich einen wirklich sehr guten Schulfreund, mit dem bin ich zusammen in die Grundschule gegangen und danach auf die weiterführende Schule auch zusammen. Lukas, an der Stelle herzliche Grüße. Und ich wollte damals schon unbedingt Biologin werden, schon ganz am Anfang, als wir auf die weiterführende Schule gegangen sind. Und da haben wir dann damals diskutiert und dabei ist dann dabei rausgekommen, sollte ich jemals eine Art beschreiben, muss ich sie nach ihm benennen, also Lukas dann am Ende oder Lukasi oder was auch immer dann dabei rumkommen würde. Also sollte es jemals eine Algenart geben, die ich beschreibe, dann wissen wir jetzt schon, wie sie enden wird.
Sehr schön. Ja, solche Verpflichtungen, die muss man dann auch mit sich tragen, das sehe ich
eben,
auch so.
Eben, ist auch egal, ob das jetzt schon 20, 25 Jahre her ist.
Ja, sehr cool auf jeden Fall. Ja, ich habe tatsächlich mal angefangen, mich in diese Arbeit einzuarbeiten und habe sogar mal mit Artbeschreibungen begonnen und konnte es dann aufgrund eines Projektes, was mich dermaßen überfordert hat, weil ich das in meiner Freizeit gemacht habe, das einfach nicht zu Ende bringen. Hm. Und seitdem fehlte mir so ein bisschen der Pack an dazu, aber es ist auch ein Bereich, der braucht auch viel Arbeit, viel Aufmerksamkeit und ich bin dann so ein bisschen einfach in dieser Naturschutzforschung hängen geblieben mit den Fragestellungen, wie kriegen wir die Sachen vor Ort besser erhalten und habe dann gesagt, gut, jetzt ist das erstmal so. Also ich will nicht ausschließen, dass es irgendwann mal kommt, aber dafür weiß ich auf jeden Fall, muss erstmal.
Sonst kriegst du mal irgend so ein kleines braunes Käferchen nach dir benannt.
Irgendwann vielleicht mal, genau. Ja, man könnte das gezielt machen natürlich, wenn man extra in Regionen reisen würde, wo noch wenige Arten beschrieben sind. Das wird teilweise sogar mittlerweile als Forschungsurlaub angeboten. Also das heißt, wenn man ein bisschen mehr Geld zur Verfügung hat, dann kann man an unterschiedlichen Stellen in Europa beispielsweise Kooperationen in unterschiedlichen südostasiatischen Ländern sich raussuchen oder auch Kooperationen in Südamerika. Kann dorthin reisen und unterstützt damit im Prinzip lokale Projekte. Und das ist dann so ein bisschen so eine Win-Win-Situation, dass sie sich halt gesagt haben, wir supporten dann quasi diese lokalen Schutzprojekte dafür, dass dann EuropäerInnen oder irgendjemand anderes hier hinreisen kann dann quasi bei den Expositionen vielleicht eine Art entdecken und kriegt die nach sich benannt. Das gibt es tatsächlich so als, mittlerweile eigentlich als kleiner Wirtschaftszweig.
Was natürlich ja, auch und man muss ja auch dazu sagen, dass das wirklich auch nicht an Arbeit zu unterschätzen ist. Also ich habe während meines Studiums in München relativ lange an der Zoologischen Staatssammlung in München gearbeitet. Und zwar bei den Fischen. Und da muss man jetzt nicht mal irgendwie kleine braune Käferchen irgendwie toll finden, sondern das gibt's auch tatsächlich bei größeren Tieren. Und da ist es zum Beispiel so, da war damals ganz klar, ja, wenn du eine Art beschreiben willst, gar kein Problem. Wir hätten da noch ein paar auf Lager, die warten darauf, dass mal irgendwer Zeit hat. Wenn du willst, mach so, ne? Also es ist tatsächlich so, dass die kamen aus den größeren Seen in Afrika. Also Tanganyika-See, Malawi-See, sowas fällt da einem jetzt spontan ein, Viktoriasee. Und da gab es einige, die sich teilweise tatsächlich aber auch nicht aus den Seen, sondern aus dem Kongo, aus Flusssystemen die sich da stapelten und eigentlich nur darauf gewartet haben, dass mal irgendwer sich die Zeit nimmt und das macht. Weil das ist tatsächlich, auch wenn man heute zumindest, ich weiß gar nicht mehr, was der aktuelle Stand bei Pflanzen ist, bei Tieren weiß ich, es muss nicht mehr auf Latein veröffentlicht werden. Als ich damals angefangen habe zu studieren, war es noch so, dass das in der Biologie, also in der Botanik, ja, auf Latein tatsächlich noch veröffentlicht werden musste. Das ist auch der Grund, warum zumindest früher, und das hört sich jetzt immer so an, als wenn wir schon uralt wären, ne? Also ich habe angefangen zu studieren 2011 und da ist es gerade abgeschafft worden, glaube ich, an der Uni, in der ich studiert habe, dass man für Biologie noch ein Latinum brauchte, also tatsächlich Lateinkenntnisse nachweisen musste. Was natürlich jetzt heute, also ich kann das sagen, an der Uni spielen meine Lateinkenntnisse absolut gar keine Rolle. Außer, dass ich dann vielleicht mal weiß, dass wie man einen Fuß auf Latein dekliniert. Ja, es ist interessant eigentlich, dass früher alles auf Latein abgelaufen ist. Und ja, was ich eigentlich sagen wollte, wie viel Zeit und wie viel Arbeit da eigentlich reinkommt, bis man sowas dann, bis man so eine Art dann beschrieben hat.
Absolut. Und das hängt teilweise auch damit zusammen, dass die Bereiche, wo sich zum Beispiel wenig Menschen mit beschäftigt haben, da gibt es dann manchmal eben diese Typusexemplare auf Museen, in Museen in der ganzen, auf der ganzen Welt und nur diese alten Veröffentlichungen dazu, die dann manchmal so alt sind, dass noch gar keine Fotos dabei waren, sondern vielleicht nur einzelne Zeichnungen oder auch gar nichts. Das gibt es teilweise auch. Und dann muss man sich auf die Suche machen und für die eigene Forschung eigentlich auch diese Typusexemplare genau untersuchen, um ja auch festzustellen, wie ist denn der Unterschied zu den schon beschriebenen Arten? Ja. Oder ist das, was ich hier vor mir habe, nicht sogar einfach nur eine Farbmorphe oder beispielsweise irgendwie ein Tier, was außergewöhnlich groß ist, aber zur gleichen Art gehört? Und das Ganze ist ganz schön im Wandel im Laufe der Zeit eigentlich. Und der Anspruch wird immer höher. Also das ist auch die Sache, dass Artbeschreibungen vor einigen Jahrzehnten deutlich weniger umfassend waren und deutlich weniger genau waren, als sie heute sind. Nicht pauschal, es gibt auch alte gute Artbeschreibungen, aber das ist manchmal echt ein Problem heute. Also heute wird da wirklich eine Philosophie auch draus gemacht zu teilen.
Ja, also bei den Fischen damals mussten wir die zumindest alle röntgen. Ja. Also da wurde so ein so eine erste Beschreibung quasi, da wurde einmal ein Röntgenbild gemacht und auch geschaut, wie unterscheidet die sich morphologisch tatsächlich von anderen beschriebenen Arten, weil das ja gerade bei diesen Buntbarschen unfassbare Morphen einfach auch gibt, die einfach andere Farben haben, aber trotzdem gleiche Arten sind. Und da kann das natürlich dann auch schnell mal irgendwie in die Irre führen. Also da mussten tatsächlich ja klare morphologische Belege irgendwie da sein. Und ich habe jetzt gerade mal nachgeguckt, bei Bakterien ist es zumindest so, dass man tatsächlich auch die genetisch sequenzieren muss, um die neu beschreiben zu können. Ich weiß nicht, ob es bei anderen Arten mittlerweile auch so ist, aber bei den Bakterien ist es auf jeden Fall so, dass Bakterien müssen sequenziert werden. Und man muss sogar schauen, was für eine Kohlenstoffquelle die bevorzugen. Also da muss man sogar noch kleine Experimente machen. Und dann muss sie in zwei verschiedenen, Sammlungen untergebracht sein als lebendes Exemplar. Also es gibt, ich kenne das vor allem für Phytoplankton-Sammlungen. Da gibt es eine in Deutschland, die ist relativ berühmt, auch in Göttingen. Und es gibt aber auch eine in Duisburg-Essen, die ziemlich gut ist. Und da kann man dann zum Beispiel solche Arten auch hinterlegen. Und sowas gibt es eben auch für Bakterien, wo dann ja diese Kulturen hingebracht werden. Das ist natürlich für solche kleinen Einzeller auch ein bisschen einfacher als jetzt für irgendwelche Fischarten.
Ja, absolut. Und das verlässt den Bereich von der zoologischen Nomenklatur wieder so ein bisschen. Da ist es noch nicht drin quasi. Aber ich muss noch einen Faden von eben wieder aufgreifen. Und zwar hatten wir beim letzten Mal diese Tiefseeassel Batynomus waderi. Das ist ein interessanter Aspekt, der in den letzten Jahren häufiger geworden ist. Und zwar wird das ganz gerne so auch als Pop-Science bezeichnet. So gesehen populäre Wissenschaft, die einfach schaut, um dieses Thema von Artbeschreibungen ein bisschen populärer zu machen und vielleicht damit auch ein wenig Medienaufmerksamkeit zu bekommen.
Das hat bei der Assel ja zumindest mal definitiv geklappt. Wenn die Tagesschau das auf ihrer allerersten Seite listet mit Darth Vader aus der Tiefsee, dann weißt du, den Namen hast du super gewählt.
Ja, das auf jeden Fall, das würde ich auch sagen. Also und das Lustige ist, es ist nicht die erste Art, die ich mitbekomme, die nach Darth Vader benannt wird, sondern es gibt auch einen Käfer, den ich mitbekommen habe, ist aber schon ein paar Jährchen her, Agathidium waderi. Da war es eigentlich so, dass ein kleiner pilzfressender Käfer, der an feuchtem Totholz lebt. Der hat so ein breites Halsschild, dass das Ganze auch aussieht wie dieses Hütchen, was Darth Vader quasi auf hat und der Helm quasi eher. Genau, und das hat so sehr daran erinnert und auch von der Farbe, weil der so dunkel gefärbt ist, dass der auch Vadery genannt wurde. Und das gibt's mit ganz vielen Sachen. Es gibt auf jeden Fall schwarzen Eggeri, Käfer, die aufgedickte Schenkel haben, die irgendwie besonders auffallen. Und Swifty gibt's auch irgendwie. Es gab irgend so einen Tausendfüßer, den ich mitbekommen hatte. Da hatte ich eine Interviewanfrage letztes Jahr zu, ob ich was zu diesem Tausendfüßer namens Taylor Swift quasi sagen könnte.
Ich musste gerade den schwarzen Eggeri googeln. Agra-Schwarzen-Eggeri. Oh Leute, ja, das müsst ihr auch mal machen. Das müsst ihr auch mal machen. Googelt das mal. Agra-Schwarzen-Eggeri. Das ist wirklich herrlich. Also wirklich, was für süße, kleine, aufgepumpte Beinchen der.
Ich finde das wirklich auch sehr lustig. Und es gibt auch.
Super passend.
Ich habe leider jeweils nur irgendwie das Art-Epitheton im Kopf, weil irgendwie die Gattung, ich habe das nicht so richtig auf dem Schirm. Es ist alles nur dunkel in der Vergangenheit im Kopf. Aber es gibt auch so eine Motte, die nach Donald Trump mit Trumpy benannt wurde, weil die einfach eine sehr ähnliche Frisur hat, wo man wirklich sagen muss, on point.
Das gibt's ja nicht. Oh, ihr müsst es bitte. Tut euch mal alle, die jetzt zuhören, den Gefallen und googelt das mal parallel.
Ich würde glaube ich, herrlich. Zu denen auch jeweils einen Link raussuchen, dass wir die in die Shownotes reinpacken.
Gott, diese arme Motte.
Aber sie hat wirklich die perfekte Haarfarbe, die perfekte Frisur.
Ist nicht ganz orange, aber ansonsten die Frisur passt.
Genau, und so ist eigentlich der Versuch.
In ein paar Jahrzehnten oder in ein paar Generationen, Trumpy wird man sich vielleicht noch dran erinnern können, leider. Aber Schwarzeneggeri wird sich doch niemand mehr dran erinnern können. Was soll denn der Name eigentlich? Wie sind die denn damals da drauf gekommen? Dann müssen die Leute das dann auch erstmal googeln in der Zukunft.
Das kann schon durchaus sein, ja. Also
Trumpy. Und was hast du noch gesagt? Wer war nach Taylor Swift benannt?
Ja, es war irgendein, das Interview hatte ich auch abgesagt. Das eine bei 1 Live hatte ich durchgeführt. Es wurde irgendein Tausendfüßer nach Taylor Swift benannt. Letztlich war das halt irgendwie auch so der Versuch. Und das wurde medial auch sehr stark aufgegriffen. Und das ist auch, glaube ich, was durchaus der Sache dienlich ist. Ich könnte es selbst aber nicht machen. Also, hast du den gefunden?
Ich habe ihn jetzt gerade gefunden, ja. Wie heißt er jetzt? Nanaria Swifty.
Okay.
Aber ich muss sagen, da ist die Ähnlichkeit im Gegensatz zu Trump und der Motte jetzt nicht so ganz gegeben. Was jetzt sowohl für Taylor Swift als auch für den armen Tausendfüßler spricht, oder? Dass er nicht nach Trump benannt worden ist.
Ja, ich finde letztlich das ganz schön, dass das funktioniert. Und es gab tatsächlich immer wieder interessante Ansätze da. Und ich finde, das ist auch irgendwie eine gerechtfertigte und schöne Entwicklung, die es irgendwie ja so auch nicht gab. Also es ist eine kulturhistorisch gewachsene Entwicklung, die ja zumindest dann zwischendurch mediale Aufmerksamkeit bekommt. Ihr könnt Jana's Gesicht gerade nicht sehen, aber sie lacht immer auch.
Ich muss wirklich diese Browser jetzt hier schließen mit der Motte nach Donald Trump. Na, das ist wirklich, das ist herrlich. Ich muss es jetzt zumachen, sonst wird das hier heute nichts mehr.
Genau, und letztlich haben wir dann diesen Artnamen, wie sich so eine Art definiert und so, also die Artkonzepte und auch das Verständnis davon, das ist auch nochmal letztlich unterschiedlich definiert. Da drin kann man das aber nochmal sehr genau ansehen. Und da, wo es dann ein bisschen komplizierter wird, ist, dass viele Arten häufig noch so lokale Formen haben oder auch Unterarten und sowas. Und da wird es dann langsam auch so ein bisschen schwierig. Aber eine Sache, die in den letzten Jahren ganz stark diskutiert wurde, was ich bei der Benennung sehr interessant finde, ist, dass natürlich die Benennungen oftmals kulturhistorisch sehr fragwürdig sind aus heutiger Sicht. Also das heißt, es sind einfach kulturelle Versäumnisse, dass Arten immer noch nach Adolf Hitler benannt sind, dass Arten im Prinzip rassistisches Art-Epitheton tragen. Und da wird sehr viel drüber diskutiert, interessanterweise, in der zoologischen Nomenklatur, in der botanischen genauso. Aber in der botanischen Nomenklatur gab es quasi eine Entscheidung, dass man sich dazu entschieden hat, diese Namen im Prinzip auch aus ethischen Gesichtspunkten umnennen zu können. In der zoologischen Nomenklatur ist man da bisher noch nicht dran gegangen. Also da diskutiert man in den letzten Jahren sehr harsch. Und eigentlich muss man, wenn man sich das anguckt, sind das alles konservative Argumente, die Ethiker ein Eingeständnis machen. Also das ist ganz wichtig. Wir haben in den Naturwissenschaften kommt Ethik immer ein bisschen zu kurz. Das war schon immer so. Also das hat ja auch mal zu ganz gruseligen Auswüchsen geführt, auch zur NS-Zeit. Und man hat heute davon natürlich irgendwie diese kulturellen Versäumnisse, die ziehen sich quer durch die naturwissenschaftliche Landschaft. Und jetzt gibt's heute eigentlich sehr große Debatten darüber, dass man ja versucht, dieses System so stabil wie möglich zu halten, weil es ansonsten unübersichtlich wird und auch anstrengend. Das, was du vorhin schon mal angemerkt hattest, wenn eine Art sich dauerhaft umbenannt wird oder in der Gattung verschiebt, weil die eine Gattung revidiert wird, danach fällt auf, jetzt mit Barcoding, wenn wir uns die Phylogenie angucken, ist es doch wieder anders, wird doch wieder abgeändert. Und das kann schon zu einem gewissen Chaos führen. Und da ist einfach die Sorge, dass wenn man jetzt an Arten rangeht, die feste Namen haben und eigentlich keine Begründung irgendwie haben, warum man da irgendwas abändern müsste, dass das ja quasi wieder nur Probleme reinbringen würde, weil dann könne ja jeder anfangen, überall rumzudiskutieren. Und das ist aber das, wo ich denke, da fehlt halt einfach so dieses Eingeständnis für die Geisteswissenschaft, Ethik, dass man im Prinzip diese Argumente sich anhört und einfließen lässt, weil man muss mal ganz ehrlich sagen, wenn das Ganze angepasst werden sollte, und das ist wieder weiterhin dieser Gesetzestext, dann interessiert in zwei Generationen kein Mensch, was da drin steht. Hauptsache, die können ihren Gesetzestext verfolgen. Das ist immer so, wenn Revisionen anstehen. Und meine Ansicht ist da auch ganz klar, dass man ja unter gewissen Aspekten einfach ein Beispiel, was wirklich sehr gerne genannt wird, sehr populär geworden ist mittlerweile, ist wirklich Anophthalmus hitleri, ein kleiner Laufkäfer, der unterirdisch lebt in Spaltensystemen der Erde, in Slowenien unter anderem. Und der hat auch einen eigenen Wikipedia-Artikel und ist sehr gerne aufgegriffen worden von den Medien. Und eigentlich sollte das schon Grund genug sein, um zu sagen, dass man, wenn diese Art nur aufgrund von so Attraktion und so, ja, im Prinzip dieser Scheindebatte, die da geführt wird, ohne ethische Aspekte zu berücksichtigen, andauernd aufgegriffen wird, dann wäre das ja ein sehr guter Kandidat dafür, dass man das nicht macht, weil dann wird auch nicht mehr so viel darüber diskutiert, dass man das macht, weil dann wird auch nicht mehr so viel darüber diskutiert. Also da hätte man ja einen ethischen Anknüpfungspunkt, der das Ganze gerechtfertigen würde. Ich verstehe aber auch die Leute, die seit Jahren versuchen, sehr stabil an diesen Nomenklaturregeln zu arbeiten und die wirklich so festzulegen, dass man sagt, wir haben es jetzt wirklich so fixiert, dass wir die meisten Arten nicht mehr umbenennen müssen oder so.
Und, interessant ist, dass ich den jetzt gerade mal gegoogelt habe und ich weiß nicht, ob das stimmt, oder das kannst du jetzt ja vielleicht, das weißt du vielleicht besser, dass tatsächlich Handel damit betrieben worden ist mit diesem Käfer von Neonazis und der Handel den angeblich an den Rand der Ausrottung gebracht hat, diesen Höhlenkäfer, weil er dann so begehrt gewesen ist bei Neonazis.
Ja, das sind Fake News. Auf jeden Fall. Also der gehört noch zu den Anophthalmus-Arten, die verhältnismäßig weit verbreitet sind. Man kommt aber sehr schwer dran. Also man muss sagen, bei vielen von diesen Arten, die im Spaltensystem leben, die sind meistens aus Höhlen oder Stollen bekannt. Und die sind jetzt in den meisten Fällen keine Höhlen- oder Stollenbewohner, sondern die leben tatsächlich unterirdisch in Spaltensystemen, haben ihre Augen komplett verloren. Und man hat so ein bisschen das Problem, dass viele von den Höhlensystemen aus Sicherheitsgründen im Laufe der letzten Jahrzehnte eigentlich fast alle verschlossen worden sind. Also wenn man jetzt hier in Deutschland sich das mal anguckt, man findet eigentlich kaum noch irgendwelche offenen Höhlen, sondern überall sind irgendwelche Gitter vor. Und seit ein paar Jahren ist es auch so, dass die Höhlen alle zu einem, also alle natürlichen Höhlensysteme, zu diesem Natura 2000 Schutznetz dazugehören. Also das heißt, sie sind auch europäisch geschützt. Und es wird halt schwieriger, dass diese Tiere nochmal gesichtet werden heute, weil eigentlich zunehmend der Zugang geringer ist dazu. Und der Aufwand, zu diesen Arten Forschung zu betreiben, ist auch enorm hoch. Also das muss man auch sagen, dass das so ein bisschen unverhältnismäßig ist, weil ja, viele von diesen Höhlenorganismen und auch Auswirkungen von Stressoren auf so subterran lebende Organismen, das kann im Prinzip ohne aufwendige Genehmigungsverfahren kaum noch realisiert werden. Und genau, aber es ist so, dass letztlich so das mit Sicherheit, also ich glaube, diese Devotionalien-Story, dass da irgendwelche Neonazis auf die Idee gekommen sind, ach cool, wenn es irgendwie diesen Käfer gibt, dann möchte ich mir davon einen einrahmen oder so. Das kann ich mir gut vorstellen, aber die Art wurde auch in den letzten Jahren eigentlich sehr häufig noch nachgewiesen in Slowenien. Das weiß ich auf jeden Fall auch von Leuten, die Anophthalmos hitleri auch in den letzten Jahren noch gefunden haben.
Also gibt es auf jeden Fall hier einige Zeitungsartikel, die irgendwie schreiben, dass, also auch von seriöseren Zeitungen, dass der ein begehrtes Sammelobjekt geworden ist und zwischenzeitlich für viel Geld illegal gehandelt worden ist und teilweise und eine Zeit lang als bedroht galt.
Ja, also ich denke, dass die zu einem gewissen Teil sehr viele von diesen subterranen Organismen bedroht sind. Hm. Das ist ein großes Problem, was, glaube ich, zu wenig festgestellt wird nach wie vor. Aber genau, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass eigentlich da auch bei den Artikeln in den letzten Jahren, die ich mitbekommen habe, immer wieder keine Primärquellen oder sowas genutzt worden sind, sondern eigentlich immer wieder Presse abgeschrieben wurde.
Ja.
Und das ist natürlich so ein bisschen das Problem. Und der zeigt jetzt aber nur mal exemplarisch so, dass wenn man irgendwie ja Personen irgendwie mit ja größten Menschheitsverbrechen oder sowas da hat und der ist offensichtlich zu Ehren dieser Person benannt worden, dann ist es natürlich schon fraglich, dass es diesen Passus nicht gibt, dass so eine Art dann einfach umbenannt wird, damit sie auch in der Öffentlichkeit diese Konflikte nicht auslöst. Und das muss aber, glaube ich, noch viel ausdiskutiert werden und sehr fein justiert werden, weil ich schon die Diskussion und die Sorgen verstehen kann, dass das Ganze dann im Prinzip uferlos wird. Aber es ist nicht so, dass es uferlos wird bei Ethik. Also das heißt, Ethik ist nicht willkürlich. Also ich halte das schon für eine abwägbare Situation von Fall zu Fall. Und
wenn ihr jetzt übrigens mal irgendwie eine Art googelt oder sowas und zum Beispiel jetzt auf Wikipedia landet und euch irgendwas über diese Art durchlest, also bei dem Anophthalmos hitleri ist es jetzt zum Beispiel auch der Fall, da findet man dann ja oft einen Überblick über die Systematik. Also wie sind die, zu welcher Klasse, zu welcher Ordnung und so weiter gehört er. Und dann steht da auch immer wissenschaftlicher Name und dann steht da zum Beispiel eben Anophthalmos hitleri und dann steht da immer in Großbuchstaben ein Name, in dem Fall jetzt Scheibel und dann ein Jahr. Und das ist in dem Fall jetzt 1937 und das ist dann natürlich, also das ist immer der Autorenkürzel von dem Zoologen in dem Fall, der das Tier beschrieben hat. Also das ist in dem Fall ein Österreicher gewesen. Und dieses Jahr sagt oder zeigt euch an, in welchem Jahr das erste Mal beschrieben worden ist. Also ganz oft viele Arten, übrigens auch unsere Art der Woche, die ich ja heute machen darf, ist von Carl von Linné, du hast das gerade schon gesagt, also das ist dann Linnaeus ganz oft mit einem Namen oder mit einem Jahr, Entschuldigung, dahinter. In dem Fall zeigt es jetzt eben 1937 an und das hilft natürlich vielleicht auch einfach, wenn ihr mal irgendwie über sowas stolpert, irgendwie das auch hilft euch, das einzuordnen. In welcher Zeit haben wir 1937 gelebt? Und dann ist so ein Name natürlich auch nochmal irgendwie anders einzuordnen, als wenn man das jetzt lesen würde aus den letzten paar Jahren vielleicht. Das macht es jetzt nicht besser, aber das vielleicht einfach nochmal so als Erklärung, was diese Schreibweise eigentlich bedeutet. Also immer von diesem einen in ja, Großbuchstaben geschriebenen Namen und dann eben Komma und ein Jahr, das ist eben genau die Person, die das entdeckt hat, das Tier oder das Lebewesen und dann eben das Jahr, in welchem es beschrieben worden ist.
Genau, und das ist eigentlich so praktisch, wo man häufig auch über den Nachnamen und das Jahr dann zusätzlich mit der Art irgendwie mit Googlen, mit Recherchieren auf die Originalveröffentlichungen kommt, wo die Arten drin beschrieben worden sind. Und es gibt noch eine ganz einfache Regel, mit der sich aber viele Leute auch schwer tun. Und zwar stehen zwischendurch diese Autoren und Jahresnamen der Veröffentlichung in Klammern. Ja. Und das ist der Fall, wenn sich der Gattungsname mal geändert hat und die Art irgendwie quasi systematisch umsortiert wurde. Dann wird das Ganze in Klammern gesetzt. Und Genau, also dann kann man quasi auch immer sofort sehen.
Meinst du jetzt, ne? Oder wo?
Bitte?
In wissenschaftlichen Veröffentlichungen oder wo meinst du jetzt, wird das gemacht?
Genau. Dann kann man immer sofort sehen, da hat es mal irgendwie eine Abänderung der ursprünglichen Beschreibung, des ursprünglichen Namens gegeben. Und man erkennt dann quasi, wenn das in Klammern steht, früher hieß die Art auf jeden Fall mal anders und stand in irgendeiner anderen Gattung drin.
Ja.
Genau, und damit haben wir, glaube ich, so ein bisschen schon mal so einen Überblick, wie das Ganze funktioniert. Hatten jetzt eigentlich schon diesen Aspekt mit diesen rassistischen Namen beispielsweise, aber das gibt's natürlich in ganz vielen anderen Bereichen auch noch, die da so ein bisschen fragwürdig sind. Das ist eine laufende Debatte, also wirklich noch ganz, ganz frisch. Es gibt insbesondere aus dem letzten Jahr eine Menge Aufrufe, also wirklich auch, wo sich Hunderte von Taxonomen zusammengetan haben und dafür plädieren, es muss bestehen bleiben, so wie es ist. Wir dürfen das nicht abändern. Immer wieder Veröffentlichungen, wo sich Leute zusammentun und versuchen wirklich jetzt dafür zu argumentieren, dass man das Ganze anpasst. Und dann insbesondere im letzten Jahr dann die Öffnung bei der botanischen Nomenklatur, bei diesem Regelwerk, dass man das Ganze da zugestanden hat. Also das heißt, die haben diesen Schritt jetzt schon gemacht und das Ganze ist da jetzt möglich, während das in der zoologischen Nomenklatur immer noch nicht möglich ist. Mhm. Aber es gibt auch noch was anderes und das ist das, was wir schon mal ganz kurz angeteasert hatten an einem Punkt. Und zwar der Typus, der muss nämlich tot sein und in einer Sammlung sich befinden.
Und ja, ich wollte gerade fragen, was du denn jetzt... ich hatte diese Diskussion, glaube ich, ganz, ganz vor vielen Jahren mal mit meiner Mutter. Ja. Beim Essen oder irgendwie sowas, weil da ein Zeitungsartikel damals in der Neuen Westfälischen war, neue Art auf Madagaskar entdeckt oder was weiß ich was. Und da ging es um irgendeinen Frosch vermutlich. Ich weiß es nicht mehr so ganz genau. Und hat sie gesagt, guck mal, die haben den getötet. So. Was würdest du denn da jetzt dem geneigten Zuhörer oder der Zuhörerin antworten? Und wenn die dann irgendwie fragen, ist das jetzt wirklich notwendig? Da entdeckt man eine neue Art und das Erste, was du machst, ist das Tier zu töten. Wo ist denn da jetzt? Ist das wirklich, muss das noch sein? Brauchen wir das noch?
Ich würde sagen, in dem Bereich eigentlich nicht. Also das heißt, das ist nichts Notwendiges. Das kommt ganz wichtig dazu. Ich halte das für Bereiche, die legitim sind, wenn Menschen sagen, ich kläre in einer Region im Prinzip erstmals biologische Vielfalt auf und möchte die biologische Vielfalt beschreiben und in das System einordnen, dann müssen diese Menschen das für sich vertreten, ob es im Prinzip so eine legitime Form ist, zu sagen, ich mache nur dafür mit dem Ziel, ich finde eine neue Art irgendwie diese Untersuchung. Ich vertrete häufig auch so diesen Punkt, dass ich mir denke, eigentlich sollte man das mit anderen auf jeden Fall sinnvollen Forschungsprojekten verbinden. Also das heißt, wenn zum Beispiel ein Projekt der Biodiversitätsaufklärung für einen landschaftlichen Eingriff, also das heißt für eine maßgebliche Verschlechterungssituation der lokalen biologischen Vielfalt, wenn man quasi sagt, das Ganze wird zur Bewertung dieses Raumes genommen, man hat jetzt ein Stück Regenwald oder so und dieser Regenwald soll einfach irgendwie weichen. Und es ist ein zulässiges Argument, dass im Prinzip die Beschreibung der Organismen vor Ort dazu führt, dass die Populationen fortbestehen könnten. Dann würde ich das für einen Eingriff halten, wo man sagen kann, so, da ist ein sinnvolles Forschungsprojekt und daraus kann sehr viel in Synergie hervorgehen.
Mhm.
Und vor allem wird es schwierig bei der Argumentation, und das wird seit vielen Jahren auch diskutiert, das ist das, wo ich so ein bisschen drauf eingehen wollte, sobald man Wirbeltiere sich betrachtet, dann wird das Ganze sowieso immer sehr schnell und sehr deutlich tierethisch immer problematischer, weil man da einfach auch das Problem hat. Also es gibt hier so ein Beispiel, dass ein lebender Holotypus 2009 von einem, ich bin gerade am Überlegen, was Iguana ist. Deutsch ist es ein
Leguan?
Bitte?
Ein Leguan?
Ja, genau. Ich denke, das ist Leguan, oder?
Ja,
Leguan, uns mal anschauen. Genau.
Ja.
Also ein Galapagos-Leguan, der 2009 beschrieben wurde. Da gab es im Prinzip dann diesen Fall, dass die sich 2009 gesagt haben, wir töten dieses Tier natürlich jetzt nicht, auf gar keinen Fall, aber das ist eine neue Art. Also machen wir jetzt Fotos und definieren dieses Tier als lebenden Holotypus. Und das finde ich einen absolut legitimen Vorgang. Der ist aber nicht konform gewesen zum damaligen Zeitpunkt auch mit den internationalen Regeln der zoologischen Nomenklatur. Das heißt, deswegen wurde da auch sehr viel drüber diskutiert. Und das ist ein maßgeblicher Unterschied zu den Pflanzen. Bei den Pflanzen sind die ethischen Bedenken natürlich deutlich geringer, beziehungsweise in vielen Fällen sogar nicht gegeben, wenn es nicht irgendwie Populationseinflüsse oder sowas hat oder Naturschutzaspekte.
Bei Bakterien sind sie wahrscheinlich gar nicht vorhanden.
Genau. Also das heißt, je nachdem, welche Organismen wir betrachten, ist das Ganze von der Ethik her auch nicht so komplex wie bei Tierethik, wo man einfach auch fühlende Organismen hat, die ja auch einen eigenen Lebenswillen haben und dem man diesen Willen mit einer eigenen Entscheidung nimmt oder so. Das ist da einfach sehr, sehr schwierig. Und je kleiner und ja im Prinzip weniger messbar das Ganze wird oder so, desto einfacher wird das für uns. Und es ist aber so, dass es in der botanischen Nomenklatur die Möglichkeit eines Graphotypen gibt. Das heißt, dass dort unter Umständen eine Zeichnung ausreichend ist oder halt beispielsweise auch anders angefertigte Abbildung, die dann im Prinzip auch wirklich als Typus gelten. Und diese Festlegung, die gibt es im Prinzip bis heute noch nicht in einem adäquaten Äquivalent. Also das heißt, in der Zoologie ist es so, dass nach wie vor, wenn man gültig für die zoologische Nomenklatur agieren möchte, dann muss ein totes Tier, also ein Holotypus oder Paratypen dann quasi, die müssen hinterlegt sein in Museumssammlungen. Das ignorieren aber sehr viele Menschen. Und das finde ich eigentlich in dem Fall auch das einzig legitime Mittel, was man da irgendwie nutzen kann. Also dass häufiger jetzt eigentlich quasi auch schon mit Graphotypen gearbeitet wurde seitdem, dass man mit Fotos gearbeitet hat und hat das definiert und ja hat dann letztlich eine Veröffentlichung, die nach zoologischer Nomenklaturregelung nicht gültig ist. Das gibt's aber auch in anderen Bereichen. Und zwar gibt es das zum Beispiel auch nicht da, wo es jetzt irgendwie ethisch so eine schwierige Frage ist, sondern es gibt es in Bereichen, wo die Artabgrenzung problematisch ist. Hm. Und das sind beispielsweise Netzflügler. Viele von den Florfliegen, die man vielleicht irgendwie kennt vom Licht im Sommer, wenn die irgendwie mal ans Fenster fliegen oder sogar in die Wohnung reinfliegen oder so, diese grünlichen Netzflügler, die dann schon mal irgendwie am Licht landen. Und bei den Florfliegen ist es so, dass man davon ausgeht aktuell, dass die sehr viele Artbildungsprozesse gerade laufen haben. Also das heißt, da gibt es feinste Unterschiede, die im Laufe der letzten Jahre festgestellt worden sind, so dass sich Menschen auch schon dazu entschieden haben, diese Arten zu beschreiben, obwohl sie keinen nach zoologischer Nomenklaturregelung gültigen Namen tragen. Und die heißen dann Art XY quasi so gesehen, also nach dem Gattungsartnamen benannt, Typ A, B, C oder wie auch immer. Und die haben das dann nochmal einfach so ja durchgenannt und beschrieben. Und die haben nach diesen zoologischen Nomenklaturregeln auch keine Berechtigung und keinen Bestand. Und das ist etwas, womit trotzdem gearbeitet wird. Also das heißt, Menschen werden schon auch immer kreativ, um danach zu arbeiten. Und das finde ich in solchen Grenzfällen eigentlich auch vertretbar. Ein weiteres Beispiel ist, bis vor vielen Jahren wurden zum Beispiel digitale Publikationen, die ausschließlich als Online-Publikationen da sind oder so, nicht akzeptiert. Das gab es auch in der Revision. Also man muss sich das wirklich so vorstellen, wie ein Gesetzestext, so wie bei uns auf Gesetzen rumgesessen wird und keiner sagt, also es ist auch immer die gleiche Sorge, es sind immer konservative Aspekte. Alle sagen, wenn wir das Gesetz jetzt öffnen, dann gnade uns Gott, was hier alles stattfinden wird, dann kommt ja jeder an, der dann alles, also so ängstliche Argumente, die so progressive Ansätze versuchen zu unterbinden, was dieses Gesetz angeht, weil ja der Grundgedanke des Gesetzes auch ist, wir haben für eine Situation gesorgt, die eine gute Situation ist und die so bestehen soll, wie sie hier definiert ist. Hm. Und das ist deswegen auch so schwierig, glaube ich. Also ich kann es aber ein bisschen nachvollziehen.
Ja, ich kann es tatsächlich ja, schon teilweise auch nachvollziehen. Ich finde das dann halt manchmal einfach wirklich nervig, weil es dann eben teilweise einfach in Klammern, dann steht immer noch früher bekannt als so und dann schreibst du dann noch hin, was früher war. Also es ist halt, unterm Strich finde ich, muss es ja auch WissenschaftlerInnen das Leben ein bisschen, wie soll ich sagen, leichter machen, aber eben auch nicht verkomplizieren, ne? Und dann dieses, also es gibt ja wirklich ein paar Beispiele, wo wir jetzt so oft irgendwie ihre Namen geändert haben, wo man dann wirklich denkt, okay, Leute, jetzt können wir es aber auch mal bei irgendwas belassen. Aber in so einem Fall wie rassistischen Namen zum Beispiel wäre ich auch absolut dabei, dass man sagt, da müssen wir das auch einfach mal ein bisschen überdenken und wir können sowas auch mal umbenennen.
Ja, ich denke auch, das wird auch kommen. Es ist halt die Frage, wie lange diese Machtposition aufrechterhalten werden kann. Das ist ja immer eigentlich so eine Frage. Und die Debatten dazu, die auch irgendwie öffentlich stattfinden, das ist teilweise ziemlich gruselig. Also wo man wirklich sagen muss, so liebe NaturwissenschaftlerInnen, setzt euch doch mal mit Menschen aus der Ethik zusammen, aus den Geisteswissenschaften und dann schaut mal, wie legitim eure Punkte sind. Also wie ethisch legitim ist euer Punkt? Ja. Und wenn der ethisch nicht legitim ist, dann hat man da einen Punkt, wo man in den Naturwissenschaften vielleicht mal sagen muss, okay, da müssen wir hier tatsächlich eine kleine Stellschraube mal ein bisschen anpassen. Und wie gesagt, die Menschen, die da in ein paar Jahren mitarbeiten, die interessiert das einfach nicht. Also die haben dieses Regelwerk wieder vor sich und gehen das nach ihrem Regelwerk einfach durch und alles ist gut. Genau, falls ihr da aber seht, dass ich da irgendwas übersehe an diesem Punkt, noch ein ganz wichtiges Argument oder so, dann lasst mich das auch gerne wissen, weil das wäre natürlich auch spannend. Ich sehe das schon als laufende Debatte und habe da nur eine sehr starke persönliche Meinung zu, weil ich irgendwie auch meine Meinungsbildung da als abgeschlossen ansehe. Aber das heißt nicht, wenn nochmal ein gutes Argument um die Ecke kommt, dass ich das irgendwie nicht berücksichtigen würde oder so. Hm. Ja, das ist
aber
auf jeden
aber
Fall.
Danke erstmal für diesen Exkurs. Ich hoffe, das war jetzt für viele auch spannend, sich das mal anzuhören. Warum, wieso, weshalb heißen Arten eigentlich, wie sie heißen und wie kommen sie dazu?
Genau, ich habe noch eine Studie mitgebracht, aber damit du heute auch nicht zu kurz kommst, würde ich sagen, ich übergebe erstmal an dich und mache meine Studie danach nochmal. Sie greift das Thema auch nochmal auf, aber aus einer anderen Perspektive.
Ja, sollen wir dann nicht erst die Studie machen?
Können wir auch. Ich dachte nur...
Ich halte dich hier kurz. Wir sind schon bei 52 Minuten, Thomas.
Alles gut. Ich kann sehr gerne da einmal drauf eingehen. Und zwar, ich habe ja gesagt, alles ist im stetigen Wandel. Und so kann man sich das eigentlich auch in der Beschreibung der Arten angucken. Du hast vorhin auch schon einige Aspekte genannt, dass bei der botanischen Nomenklatur diese... lateinische Beschreibung quasi immer noch mal dabei sein muss. Und es gibt im Prinzip in der Zoologie auch sehr starken Wandel, was die Betrachtung der Merkmale angeht. Früher wurden die Sachen einfach von außen morphologisch betrachtet und so beschrieben und das war es in der Regel. Bei den Käfern, wenn wir uns da in Mitteleuropa das ansehen, dann kam quasi so vor so knapp 130 Jahren, in etwa 140 Jahren, noch hinzu, dass man langsam angefangen hat, sich die Genitalmorphologie von diesen Arten nochmal anzusehen, weil man einfach gemerkt hat, das funktioniert tatsächlich so ein bisschen nach dem Schloss-Schlüssel-Prinzip evolutionär, dass diese Strukturen bei den Insekten häufig so ausgearbeitet sind an den Genitalien, dass sich die Arten, die sehr nah miteinander verwandt sind und sich äußerlich sehr stark ähneln, gar nicht mehr miteinander verpaaren können in vielen Fällen. Weil einfach der Schlüssel nicht mehr passend zum Schloss passt bei den Tieren so gesehen. Und das ist ein sehr interessanter Aspekt, der auch nochmal aufgezeigt hat, das ist ein legitimes Merkmal, was quasi nochmal hinzukam. Und in den letzten Jahrzehnten kam jetzt eigentlich nochmal integrative Taxonomie hinzu. Und das ist eigentlich das, was wir auch schon häufiger mal besprochen haben. Da sprechen wir dann über die DNA-basierten Ansätze, dass wir gewisse Genabschnitte von Mitochondrien beispielsweise bei mehrzelligen Tieren betrachten und schauen uns da Sequenzfolgen an, die sogenannten Barcodes dann eigentlich, die in Referenzbibliotheken hinterlegt werden. Und die sind typisch für viele Arten und in wenigen Fällen, bei einigen Ausnahmen, da ist es im Prinzip so, dass die sich nicht so sehr eignen, aber sie eignen sich in den meisten Fällen tatsächlich sogar zur Beschreibung von Arten, und das weiß man dadurch, dass man die meisten Konzepte, die man bisher morphologisch kennt, damit validieren kann. Also man sieht dann tatsächlich quasi bei einer bioinformatischen Betrachtung gibt es dann quasi so eine Lücke, die man betrachten kann, und diese Lücke zeigt dann quasi bei der Betrachtung von nah verwandten Barcodes an, ob da nicht was anderes drin sein könnte. Und das hat das Feld der kryptischen Arten aufgedeckt. Und wir hatten letztes Mal irgendwann diese kryptische kleine Wasserwanze, diesen Wasserzwerg, den wir behandelt hatten. Der ist nämlich durch sowas validiert worden. Also da wusste man quasi dadurch, dass man sich diese Sequenzabschnitte angesehen hat von den Basenpaaren, wusste man einfach, das ist definitiv eine andere Art. Und das wird relativ viel genutzt, und da gab es 2021 eine Publikation, das würde ich als Studie gerne mal ganz kurz vorstellen. Die haben einen sehr schönen Ansatz verfolgt, finde ich, weil das Ganze auch so richtig Schwung in die Debatte gebracht hat und ein Schritt war, der so neu ist und gleichzeitig aber irgendwo auch total nachvollziehbar. Und zwar haben die sich im Prinzip gesagt, in einer Betrachtung von Brackwespen, das ist eine sehr artenreiche Gruppe von Wespen, die auch bei uns sehr schwierig zu bestimmen ist, also eine wirklich total diverse Gruppe. Es sind sehr häufig sehr kleine Arten, und die regulieren andere Arten in ihren Beständen in Ökosystemen, weil die als Parasitoide in der Regel leben. Also das heißt, die meisten Brackwespen, die entwickeln sich in anderen Insekten oder Spinnen oder sowas dann halt. Und die haben sich in Costa Rica in einer Studie von Sharkey et al. 2021, da haben die sich im Prinzip Brackwespen von Costa Rica angesehen und haben von neuen Aufsammlungen 403 neue Arten beschrieben, mit quasi aufgeteilt auf 11 Unterfamilien. Und dazu gleichzeitig dann auch noch für 219 Arten die jeweiligen Hosts, also die Wirtstiere, wo sie sich quasi entwickeln. Und die haben das so gemacht, dass sie das genannt haben Minimalist Revision. Denn die haben das nicht so klassisch gemacht, wie wir das eben mal irgendwie besprochen haben, dass man quasi eine Beschreibung von dieser Art irgendwie da drinstehen hat, sondern das, was die gemacht haben, ist, die haben diese Tiere fotografiert, haben quasi den Holotypen festgelegt und auch die Paratypen festgelegt und haben in die Beschreibung nur die Sequenz gepackt und nichts anderes. Also haben quasi gesagt, das ist der neue Name für diese Art. Das hier ist die Sequenz, das ist die Beschreibung und das hier ist die nächste Art. Und haben so quasi eine Quick and Dirty Beschreibungsvariante gemacht, um neue Arten zu beschreiben, und argumentieren auch, dass man das machen muss in quasi jetzt unter dem Aspekt, dass wir biologische Vielfalt verlieren und natürlich erstmal aufdecken müssen und kennen müssen, was wir da schützen wollen und so weiter und so fort. Und das hat sehr viel Debatten ausgelöst, was man sich vielleicht vorstellen kann, denn die Methode ist relativ jung, und eben hatte ich ja schon angemerkt, das kam irgendwann so als neues Merkmal hinzu, was das alte Schema bestätigt hat. Und jetzt hat die Taxonomie in der Tradition ja eigentlich die Situation, dass immer darauf geachtet wurde, wie sieht diese Art aus. Es sind sehr häufig Differentialdiagnosen durchgeführt worden, wo man dann noch beschreibt, wie unterscheidet sich diese Art von den nahestehenden Arten. Und hier werden ja die ganzen klassischen Schritte alle übersprungen und man sagt, die komplette Beschreibung ist quasi nur die Sequenz. Und das fand ich eine total spannende Debatte, die ich damals auch total verfolgt habe. Da gibt es mittlerweile x Kommentare dazu, zu dieser Publikation. Und Leute, die quasi sagen, das hat seine Berechtigung, Leute, die sagen, das hat nicht seine Berechtigung. Und es gab auch schon Fallanpassungen in einigen Fällen. Und es ist aber noch nicht so ganz abgeschlossen, weil natürlich die Sequenz auch ein Merkmal ist. Deswegen ist es gar nicht so schlecht vom Ansatz her. Aber die ganzen klassischen Dinge, so wie sie eigentlich die ICZN festlegt, nicht auftauchen, sondern die Kategorien quasi ersetzt wurden durch die minimalsten Angaben, die man dazu hat. Finde ich aber eine sehr interessante pragmatische Angehensweise. Und da würde mich eigentlich mal interessieren, wie eure Meinung dazu vielleicht ist. Also was ihr denkt für einen solchen Ansatz, ob das eine gewisse Zukunft hätte, dass man einfach sagt, die DNA-basierten Methoden, die man heute hat, oder auch die, die wir in Zukunft vielleicht haben, Sind die nicht vielleicht ein legitimes Mittel, um zu sagen, viele Punkte, die wir in der Vergangenheit hatten, überspringen wir einfach und sagen, das ist quasi auch ein neuer Wissensstock, der auftaucht und wir nutzen den jetzt quasi? Und die Kritiken, die es daran gab, sind unter anderem auch, dass viele von diesen kryptischen Arten, die dann quasi sehr nah verwandt zu sein scheinen, letztlich aber dann auch Dinge beinhalten, die das Ganze ein bisschen komplizierter machen, sodass es unter Umständen auch gleiche Arten sein könnten. Also es ist eine gewisse Unsicherheit dabei. Die gibt es aber auch bei Beschreibungen. Aber da würde mich mal interessieren, weil ich das jetzt auch gar nicht so abschließend bewerten möchte, wie eure Ansicht ist. Für mich ist das nach wie vor so ein bisschen eine ergänzende Sache, die noch nicht alleinig dastehen könnte, aber mich würde mal interessieren, wie ihr da vielleicht auch ein bisschen unvoreingenommener draufschaut, wenn ihr die Debatte nicht so ganz verfolgt habt. Lasst uns das gerne wissen, entweder auf Instagram unter dem Post oder halt auch per E-Mail. Das würde mich mal so ein bisschen interessieren, wie die Meinungen sind. Wie siehst du das jetzt so anhand des erläuterten Falls?
Also ich muss ja gestehen, dass ich in meiner Arbeit relativ wenig mit Genetik arbeite oder mit genetischen Methoden. Immer mal wieder, dann hauptsächlich aber durch oder mit KollaborationspartnerInnen. Und mein Gefühl, oder was heißt Gefühl, nicht unbedingt, sondern ich sehe es ja auch an mir selber, beziehungsweise auch an den Studierenden, mit denen ich irgendwie arbeite, dass wir halt, wir haben nur eine gewisse Anzahl von Stunden, die wir mit diesen studierenden Leuten irgendwie auch verbringen. Und was ich irgendwie mitkriege, ist, dass halt so Artenkenntnisse schon auch ganz schön am Abnehmen sind. Und da kann ich mich selber überhaupt nicht ausschließen. Und ich glaube, dass wir noch sehr weit davon entfernt sind, dass wir mit kleinen Maschinchen irgendwie durch die Gegend laufen können und einfach irgendwie alle Tiere irgendwie scannen können oder alle Lebewesen einfach irgendwie so scannen können und irgendwie dann direkt auf erfassen können. Und solange wir so weit einfach irgendwie auch noch nicht sind, sind wir einfach darauf angewiesen, dass wir Menschen haben, die in der Lage sind, rauszugehen, den Organismus zu sehen und den anhand von äußeren Erscheinungsmerkmalen ansprechen zu können, also identifizieren zu können. Und das ist ja zum Beispiel auch im Biodiversitätsmonitoring, im Monitoring für die Wasserrahmenrichtlinie, also alles Mögliche, einfach wichtig, dass wir solche Leute haben. Und die werden ja auch teilweise, je nachdem, was für Artgruppen, händeringend gesucht. Und ich habe überhaupt nichts gegen genetische Methoden. Und da sehe ich das, glaube ich, ähnlich wie du. Das ist eine super Unterstützung und kann sicherlich bei manchen Fällen auch echt total hilfreich sein, um Missverständnisse aufzuklären oder eben weiter zu differenzieren. Aber das jetzt nur noch darauf zu basieren und die Welt nur noch durch die Genetik zu sehen und irgendwie die kompletten, ja, also alles andere drumherum zu vergessen, das ist vielleicht auch gar nicht deren Ansatz, aber das ist halt bei mir dann immer so gleich so ein bisschen die Sorge, die da mitschwingt, dass wir halt aufhören, uns mit der Ökologie, mit dem Aussehen, mit der Biologie zu beschäftigen, sondern eben alles auf Gene zu reduzieren, weil wir wissen ja auch einfach, dass zur Ausprägung eines Individuums mehr dazu gehört als die Gene. Dass ganz, ganz viel durch die Umwelt zum Beispiel beeinflusst wird, dass du unterschiedliche Entwicklungen vollziehen kannst, unterschiedliche Ausprägungen teilweise, die man sogar von außen auch unterschiedlich wahrnehmen kann, hast aufgrund von Umweltveränderungen. Und da ist die Genetik ist exakt die gleiche, aber es gibt eben verschiedene Vorgänge, Methylierungsprozesse zum Beispiel beim Ablesen der DNA, die dazu führen, dass unterschiedliche morphologische Erscheinungen beim gleichen Genotypen rauskommen. Und deswegen finde ich, das ist einfach sehr, sehr wichtig, das alles nicht zu vergessen, weil wir einfach wissen, dass die DNA sicherlich die Basis ist, aber es ganz, ganz viel drauf und drumherum gibt, die was dazu beiträgt, was wir heute irgendwie sehen. Und dieses Wissen und Können dürfen wir meiner Meinung nach einfach nicht verlieren.
Ja, ich sehe auch in den laufenden Projekten, ich hatte ja mal erwähnt, dass wir jetzt gerade dieses F&E-Projekt, also Forschung und Entwicklung beim Bundesamt für Naturschutz haben, was sich damit auseinandersetzt, wie man Metabarcoding für die behördliche Bewertung auch nutzen kann. Also das heißt, die sich kritisch damit auseinandersetzt mit den Ergebnissen, die zum Schluss rauskommen, um davon aber Dinge abzuleiten. Und zwar die Informationen abzuleiten, welche Arten kommen denn in unterschiedlichen Lebensraumtypen dieses europäischen Schutzgebietsnetzes Natura 2000 überhaupt vor? Also das ist der praktisch angewandte Aspekt dabei, weil wir das für die ganzen Pflanzen wissen, aber wir wissen es für die Tiere einfach nicht. Und das ist interessant, wenn man sich das anguckt, weil man auch das, was du gerade meintest, eigentlich man sieht, dass es super neue Werkzeuge sind und dass die Werkzeuge aber so spezifisch sind, dass die Leute, die sich damit beschäftigen, sich wirklich im Rahmen ihrer akademischen Laufbahn damit beschäftigen müssen. Das heißt, die kommen eigentlich sehr häufig gar nicht dazu, sich parallel zusätzlich nochmal eine taxonomische Grundlage aufzubauen, sodass sie diese Organismen auch nochmal mit einer Artenkenntnis bewerten könnten, sondern die müssen im Prinzip im Labor stehen, haben unglaublich viele Stunden im Labor, haben die Bioinformatik danach, haben im Prinzip noch die Aufbereitung, die Fortbildung in diesem Bereich die ganze Zeit so mit dabei. Und man hat so einen ganzen neuen Zweig Menschen eigentlich da, die sich eine ganz andere Expertise aufbauen als die ursprünglich da ist. Und ich sehe eigentlich, dass die ohne einander sowieso gar nicht auskommen. Also, dass wir auch in Zukunft brauchen wir immer noch umso mehr eigentlich die Personen, die diese Daten interpretieren können oder die halt wirklich die Ökologie, wie du vorhin meintest, bewerten können. Denn von DNA-basierten Ansätzen, wenn man nicht direkt mit Individuen arbeitet, denen das zugewiesen ist, dann auf Ökologien zu schließen, ist fast unmöglich.
Ja, absolut. Zumindest also, heute.
Genau, also derzeit. Es gibt so ein paar Ansätze, da geht's in die Richtung, weil man schon Räume bewerten kann und sieht dann natürlich auch Replikate in diesen Räumen und sieht immer wieder das Auftauchen davon. Dann kann man natürlich auch für Situationen Presence-Absence-Dinge ableiten. Also ob eine Sequenz da ist oder nicht da ist, hat ja auch eine Aussage über einen Lebensraum. Das ist ja auch eine Form von Ökologie so gesehen. Aber sie ist eben sehr stark eingeschränkt und lässt sich nicht so gut eingliedern ohne Artenkenntnis in das bisherige Wissen. Und ich glaube, das, was wir wirklich immer schauen müssen, um auch voranzukommen, ist diese Wissensansätze so gut wie möglich immer zu verbinden, um zu sehen, was ist eigentlich jetzt das, was wir dadurch zugewinnen können.
Und gerade wenn wir halt irgendwie auch über Biodiversitätsverlust reden, das haben wir jetzt schon ab und zu auch irgendwie mal angesprochen, bringt es meiner Meinung nach ja relativ wenig, wenn ich weiß, die und die Arten habe ich da jetzt oder die und die Arten sind vielleicht neu, wenn ich überhaupt gar keinen Plan habe. Was heißt denn das eigentlich für das Ökosystem, in dem sie vorkommen? Also ich weiß vielleicht sogar noch, wo sie vorkommen, aber ich habe absolut gar keine Ahnung über ihre Eigenschaften. Ja, also was für Interaktionen, was für Wechselwirkungen gibt es da in Bezug auf die Umgebung, aber vielleicht auch mit anderen Arten? Was für, auf Englisch nennt man das immer Traits, also was für wirklich kleinstteilige Eigenschaften? Da geht es teilweise einfach um bestimmte Abbauprozesse oder sowas besitzt dieses Lebewesen eigentlich. Und da haben wir schon mal drüber gesprochen, es geht ja oft auch einfach darum, dass Funktionen in Ökosystemen abgedeckt sind, damit das ganze große Ganze eben funktioniert und nicht unbedingt darum, ob jetzt Art XY da ist oder dann vielleicht eine andere Art XY, die aber die gleiche oder eine sehr ähnliche Funktion innerhalb des ganzen großen Spiels Ökosystem irgendwie übernehmen kann. Und das ist einfach so eine Eigenschaft, du hast es gerade schon noch gesagt, da sind wir noch Ewigkeiten von entfernt, würde ich mich jetzt aus dem Fenster rauslehnen und sagen, dass wir sowas von der DNA ablesen können und zuordnen könnten.
Ja. Auf der anderen Seite haben wir bei der Kombination von den Sachen schon enorm viel gelernt. Also ich sehe, dass diese insbesondere Metabarcoding, wo ja dann quasi ganze Mischungen von DNA-Fragmenten im Prinzip eigentlich aufgedeckt werden können und das in Mischproben. Das, was vor ein paar Jahren war, das noch so ein totales Highlight. Und es gab jetzt auch letztes Jahr, glaube ich, oder war es vorletztes Jahr, eine deutschsprachige Veröffentlichung, die hieß 1000 Arten im Garten. Da haben sich ganz viele Leute zusammengetan und haben die Insekten über längere Zeit beschrieben und alle bestimmt quasi irgendwie, die in diesem Garten vorkommen, sind dann auf 1000 Arten gekommen. Und dann gab es eine Pressemitteilung zu einer Studie auf einem Maisacker, die im Prinzip auch 1000 Insektenarten auf einem Maisacker und sowas nachgewiesen hat. Und wir sehen jetzt gerade eigentlich bei unseren Ansätzen, die auch mit Metabarcoding laufen beim Insektenmonitoring, das ist die Baseline in der Landschaft. Also das heißt, wir haben deutlich über 1000 Arten im Laufe eines Jahres an jedem Punkt in der Landschaft. Das haben wir vor 10 Jahren nicht gewusst, ne? Also vor 10 Jahren sind das wirklich absolute Ausnahmen, dass man irgendwelche Einzelgebiete als dermaßen Hotspots beschrieben hat und dachte, wir haben hier in diesem Gebiet 2600 Arten, ist eines der artenreichsten Gebiete in ganz Deutschland. Also wie viele Schutzgebiete ich jetzt kenne, wo wir irgendwie zwischen 2600 und 3000 Arten liegen, nur aufgrund dieser Methodiken, das zeigt im Prinzip, dass uns diese Methode ganz neue Einblicke gibt, die in der Vergangenheit nicht da waren.
Ja.
Zeigt uns hinsichtlich der Artaufklärung, dass es so viel schneller geht, als wir in der Vergangenheit hinbekommen haben. Mhm. Aber jetzt Qualität da reinzubringen und diese ganzen Probleme, die da noch drin sind, vielleicht ein bisschen anzupassen, Dinge zu optimieren, dass man das irgendwann mal für ein Monitoring vernünftig einsetzen könnte, so dass man wirklich sagen kann, ich kann da nochmal die gleiche Probe nehmen und krieg zu einem gewissen Prozentsatz ähnliches Muster, um wirklich zu sagen, wenigstens dieses Muster ist so ähnlich, dass ich sagen kann, ich kann diesen Daten vertrauen in eine Aussage. Das da sind alles noch ziemliche Evaluierungsschritte. Und wenn wir dann nochmal zurückschauen, nur auf die Beschreibung von Arten und die Namen, diese Unsicherheiten, was du vorhin angemerkt hast, wie eine Art jetzt gerade heißt, man kriegt, wenn man diese Abfragen durchführt, eine Liste, die ist teilweise zu einem Viertel oder zu einem Drittel, sind das ungültige Namen, die da drin sind, weil diese Referenzbibliotheken veraltet sind und bis heute keine globale Datenbank herrscht oder wenigstens mal in Deutschland. Sagen wir mal, die Ansprüche schrauben wir mal runter. Sagen wir einfach mal, es gibt eine Bundestaxa-Liste, so wie es das für aquatische Organismen in Deutschland gibt, dass man sich mal zusammengetan hat und hat gesagt, welche Arten leben denn alles im Süßwasser? Wir können zu den Bundesbehörden hingehen. Wir können sagen zum Bundesamt für Naturschutz. Liebes Bundesamt für Naturschutz, ihr beschäftigt euch mit den Organismen. Gebt uns doch mal eine Liste mit allen Organismen, die in Deutschland vorkommen. Dann ist die Antwort, so was gibt's nicht. Und das ist was, das darf eigentlich nicht sein. So, und die größten Ansätze davon, das finde ich so interessant, wenn man auch über Digitalisierung spricht. Die größten Ansätze war unter anderem die Fauna Europaea vor ein paar Jahren. Und ich weiß nicht, ob ich das schon mal angemerkt hatte. Das ist ein sehr beliebtes Aufregethema bei mir. Die wurde zuletzt kuratiert am Museum für Naturkunde in Berlin. Und das war eine Datenbank, die im Prinzip versucht hat, die komplette terrestrische Fauna von Europa in einer Datenbank zusammenzutragen. Und man wirklich einfach alle Taxa da reinbekommt, die existieren, und war in sehr vielen Bereichen vollständig und hat auch einzelne KuratorInnen da drin gehabt für die einzelnen Bereiche. Und die ist, wenn man sich anschaut, in wie vielen Veröffentlichungen die auftaucht, in Tausenden von wissenschaftlichen Veröffentlichungen als die nomenklatorische Referenz, ich richte mich nach der Fauna Europäer oder ich richte mich nach dem Nachweis in der Fauna Europäer zitiert. Und dann ist die von heute auf morgen einfach weg. Dann ist das Projekt nicht mehr finanziert, dann ist diese Datenbank weg. Und diese ganzen Veröffentlichungen aus der Vergangenheit sind plötzlich so mit einem Schnipsen nicht mehr reproduzierbar. Und das sind so Sachen, wo ich dann immer denke, bei dieser ganzen Faselei um Digitalisierung, ist, wenn man es nicht mal hinbekommt, irgendwie eine Datenbank zu haben, die einfach mal festlegt, so heißen aktuell unsere Organismen, dann ist das wirklich ziemlich traurig. Und ja. Den besten Ansatz, den ich kenne, ist Mollusca Base, die im Prinzip die das Ganze für Weichtiere macht, also für Muscheln und Schnecken und die anderen Weichtiere, die es dann noch gibt. Es gibt noch Käferschnecken und auch noch andere unterschiedliche Mollusken. Aber da ist es zum Beispiel so, die haben das richtig schön gelöst. Man kann wirklich den Namen eingeben. Der Name wird so wahrgenommen, wie er geschrieben wird. Das heißt, gibt man da ein Synonym ein, ein altes oder so, dann wird einfach angezeigt, nicht mehr valide, das ist der aktuelle Artname. Und unten drunter stehen Referenzpunkte drin. Dieser Datensatz wurde das letzte Mal kuratiert von Person XY an Datum XY. Das heißt, wenn ich eine Frage habe dazu und weiß nicht mehr, ob das jetzt noch aktuell ist oder nicht, könnte ich noch der Person schreiben. Und dann wird das Ganze geupdatet und dann kommt das als Update einfach darunter und man hat den aktuellen Namen. Und ich frage mich, wenn die das wenigstens ja für so eine Tiergruppe hinbekommen, warum schafft man dann es nicht mal irgendwann, so eine gemeinsame Datenbank zu bilden? Und wir gehen in unserem Datenschrott unter, Jana, ich sag's dir, es ist wirklich so. Ich könnte Haare raufen bei den Sachen, weil jetzt dreht sich nämlich dann auch das Ganze, jetzt schließt sich der Kreis nämlich auch wieder. Es gibt noch GBIF, da versucht man eigentlich jetzt so Globaldaten reinzupacken. Und da sind sehr viele Datenbanken im Prinzip eingeflossen. Und in dieser Datenbank ist nur Schrott an Verbreitungspunkten. Es ist einfach nur absoluter Bullshit da drin. Man kann sich das nicht mehr reimen, was da reinkommt. Jana, es ist so, dass im Prinzip für alle Sachen, die irgendwo nachgewiesen werden an Organismen, kann ich mich dort einfach anmelden und kann Daten da hochladen. Völlig ungeprüft kommt dann da ein Punkt auf eine Karte. Und dann gab es jetzt Projekte, große Projekte, an denen ich zum Teil beteiligt war. Und dann findet da einfach Metabarcoding statt. Und das Metabarcoding war vor einigen Jahren noch nicht so ausgereift. Das heißt, das, was da rausgekommen ist, ist absoluter Schrott, weil es einfach Ähnlichkeiten mit Sequenzen hatten, die in Nordamerika hergestellt worden sind oder wie auch immer. Und plötzlich findet man Verbreitungspunkte für Europa. Und alle jungen Leute, die jetzt heute in der Wissenschaft damit arbeiten, gehen rein, gucken bei GBIF, hey, kommt diese Art in Deutschland vor? Sehen, oh, hier sind schon zwei Verbreitungspunkte. Ja, auf jeden Fall kommt die hier in Deutschland vor. Und zack, ist es die perfekte Falle für die Wissenschaftslandschaft, weil man einfach mit Schrottdaten arbeitet. Und das ist echt ein Riesenproblem und auch wirklich ein Aufregerthema. Also ich reg mich ja selten wirklich auf.
Aber jetzt bist du da. Jetzt bin
ich wirklich dabei, weil das echt ein Problem ist. Und mir tut das so weh, dass ich selbst an Projekten beteiligt war in Kooperationen und erzähle das den anderen KooperationspartnerInnen, die da im Prinzip vor mir sitzen. Und die sagen dann, da müssen die irgendeine Lösung für finden. Sagen, nee, du bist verantwortlich für deine Daten, die du da reinlädst. Nicht die andere Person, die diese Datenbank betreibt. Die können vielleicht einen Schrott-Button oder sowas machen, wo du angeben kannst, meine Daten sind Schrott. Aber du weißt doch jetzt mit dieser Information, dass deine Daten Schrott sind und dass hier nichts außer absoluter Käse entsteht, wenn du jetzt deine Daten da reinpackst. Ne, so, also dieses Beispiel, was ich eben genannt habe, das ist in GBIF ein großes Problem jetzt. Wir haben super viele Arten, die sind jetzt einfach nachgewiesen für Deutschland. So, die gibt's jetzt einfach bei uns. Und wenn die Leute da reingucken, hat man da echt ein großes Problem. Und deswegen vertraut keinen GBIF-Daten, wenn es nicht zigtausende sind oder so oder viele hunderte, weil ihr könnt einfach nicht auf Nummer sicher gehen, dass diese Daten irgendwie gelten. Und das ist aber, glaube ich, so das große Problem, was wir, glaube ich, in den nächsten Jahren haben werden. Weil diese Digitalisierung eigentlich nicht wirklich voranschreitet, alle immer mehr Daten haben und diese Daten immer schneller irgendwie zusammengeführt werden sollen, weil die Leute jetzt sagen, jetzt müssen wir es aber mal schaffen, dass wir die eine große Datenbank haben und nie Qualität mitschwingt. Und wenn die Qualität nicht mitschwingt, dann hat man zum Schluss wieder diesen einen Riesendatenwust, wo man sagen muss, cool, ich habe einen Schrottberg vor mir, mit dem ich nichts mehr anfangen kann. Und das ist momentan echt ein Riesenproblem. Und damit wäre ich aber jetzt eigentlich auch mit dem Thema soweit durch.
Damit kommen wir jetzt zum Highlight der Folge, der Art der Woche. Und es handelt sich heute mal nicht um ein kleines braunes Käferchen. Das ist nämlich der Grund, warum ich das heute mal übernehme, weil mir reicht's. So.
Aber wir müssen noch die Realität abbilden, Jana, bis wir bei den großen Wirbeltieren ankommen. Das dauert noch sehr, 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 sehr lange.
Ja, ich habe auch kein Wirbeltier dabei.
Okay.
So, aber mal was finde ich doch auch sehr Spannendes. Und wir müssen ja trotzdem auch mal so ein bisschen abbilden, was kann man denn da draußen vielleicht so entdecken, wenn man mal irgendwo unterwegs ist. In dem Fall kann ich schon mal sagen, ich war nicht in Deutschland unterwegs. Ich habe dieses Lebewesen nämlich selber live in meinem Urlaub gesehen und ihr könnt ja mal raten, wo war Jana denn im Urlaub? Vielleicht schickt es uns, schreibt es uns, kommt ja der ein oder andere drauf oder auch die ein oder andere. Ich freue mich da auf jeden Fall drauf. So, und zwar handelt es sich um Physalia physalis. Und jetzt könnte man als erstes an die tolle Physalis-Frucht denken, die ich auch sehr, sehr gerne esse. Aber es ist, Thomas googelt schon, der will wissen, was es ist. Es geht um die portugiesische Galeere. So, jetzt kann man dazu natürlich erstmal wirklich viel sagen. Erstmal muss man dazu vielleicht sagen, sie sieht vielleicht aus wie eine Qualle, ist aber doch ein bisschen anders als so die herkömmliche Qualle, die wir jetzt irgendwie so kennen. Und zwar ist es bei normalen Quallen jetzt ja so, dass es sich da um ein einzelnes Lebewesen handelt, das sich also quasi vom Polypen in diese Medusenform, in diese typische Quallenform, die wir so kennen, entwickelt. Bei der portugiesischen Galeere ist es allerdings so, dass es eine Zusammenkunft oder eine Kolonie von vielen kleinen Polypen ist, die sich da eben zusammengetan haben. Und gehört zur Ordnung der Staatsquallen, also natürlich trotzdem Nesseltiere, genauso wie die normalen Quallen, die ihr quasi so kennt auch. Die Cnidaria heißt das Ganze, auch wissenschaftlich. Genau. Entdeckt worden oder beschrieben worden, damit wir hier unsere Kreise heute auch ein bisschen schließen. Ich habe es vorhin schon angeteasert, von Carl von Linné im Jahr 1758. So. Was gibt's zu der portugiesischen Galeere zu sagen? Dass sie aus einer Kolonie von verschiedenen Polypen besteht, habe ich schon gesagt. Sie hat dann oben, also wir werden natürlich auch ein Foto hochladen, ansonsten könnt ihr das auch selber mal nachschlagen, wie so eine Art Gasblase, die aus verschiedenen, die tatsächlich auch mit Gas gefüllt ist, unter anderem mit Sauerstoff, auch mit Kohlendioxid. Und da hängt tatsächlich die Zusammensetzung dieser Gasblase auch so ein bisschen davon ab, wo sie vorkommt. Interessanterweise kann die Kolonie diese Gasblase auch entleeren und sich dann absinken lassen. Also man kann sich das Ganze vorstellen, dass diese Gasblase oben auf der Wasseroberfläche schwimmt und wie so eine Art Segel vom Wind vorangetrieben wird. Das heißt, es ist auch die hauptsächliche Verbreitungsform der portugiesischen Galeere ist eben durch Wind betrieben, indem quasi der Wind dieses Segel reinpustet, also diese Gasblase. Unter dieser Gasblase, da befinden sich dann eben diese ganzen Polypen. Und diese Nesseln können tatsächlich angeblich bis zu 50 Meter lang werden. Das kann ich jetzt nicht bestätigen, dass ich da 50 Meter lange Nesseln gesehen hätte, aber dann doch einige lange Zentimeter. Und die sind tatsächlich auch hochgradig giftig und können auch bei Menschen dazu führen, dass es da tatsächlich Organschäden geben kann, vor allem aber erstmal ziemlich starke Verbrennung, und je nachdem, was man für Vorerkrankungen hat, kann es sein, dass das Gift tatsächlich auch die Lymphknoten erreicht, wo es dann tatsächlich sehr relativ große Schmerzen verhindern kann. Also von Quaddeln, die irgendwie aussehen wie so ein Peitschenhieb, eben tatsächlich bis hoch zu natürlich auch allergischen Schocks. Ja. Verbreitungsgebiet. Du hast eingeatmet, ausgeatmet.
Ja, ich wollte gerade nachfragen. Ja. Hast du so eine Einschätzung, wie lang die längsten waren, die du gesehen hast, also von den Fäden im Wasser?
Ja, ich habe die natürlich hauptsächlich am Strand gesehen. Hm. Also das wissen wir schon mal, Jana war irgendwo an der Küste unterwegs und nicht im Landesinneren. Die waren ungefähr, die längsten vielleicht so 80 Zentimeter oder sowas lang. Okay. Also schon relativ lang, aber weit weg von verschiedenen Metern. Aber natürlich sind das auch relativ junge Kolonien teilweise gewesen, weil diese Gasblasen tatsächlich bis zu 30 Zentimeter groß werden können. Ja. Und diese Gasblasen, die ich jetzt so gesehen habe, die waren eher so, also weniger als 10 Zentimeter, so 5 bis 8 Zentimeter vielleicht, die ich da gesehen habe. Aber tatsächlich echt einige Kolonien gesehen, die da an Land gespült worden sind. Und die sind natürlich auch interessant zu beobachten, wenn sie denn schwimmen. Ja, ich habe allerdings leider nur Fotos von gestrandeten Kolonien, die ich zur Verfügung stellen kann. Aber wirklich sehr, sehr spannend und auch total faszinierend, sie anzuschauen. Also macht es auf jeden Fall mal. Es ist wirklich so eine Art durchsichtige Schwimmblase, eben dieses Segel obendrauf und dann teilweise sehr blau bis ins Lila gehend, diese Nesseln, die da die Polypen, die da runterhängen. Das ist tatsächlich sehr, sehr spannend. Was man auch noch sagen kann, das ist auch richtig spannend, ist, dass diese Polypen tatsächlich ganz andere und diese Nesseln ganz andere Funktionen einnehmen. Also tatsächlich fast schon funktionieren wie unterschiedliche Organe eines Organismus. Also diese Kolonie arbeitet tatsächlich zusammen. Diese unterschiedlichen Polypen arbeiten zusammen, um die Kolonie am Leben zu erhalten. Und das finde ich total spannend, dass da eigentlich einzelne Individuen sitzen, die aber unterschiedliche Funktionen haben, um eben die große Gruppe als Kolonie, voranzubringen, zu überleben zu lassen. Genau. Vorkommen grundsätzlich in tropischeren Gewässern, im Pazifik, im Atlantik, aber auch im Indischen Ozean. Ist ein bisschen schwer einzugrenzen, weil die eben sich hauptsächlich durch Winde weggeweht wird, eben durch diese Funktion des Segels, dieser Gasblase. Gab es vor ein paar Jahren auch mal vor Mallorca. Das war ein relativ großer Aufreger, weil eben, wie gesagt, relativ gefährlich dann doch auch für TouristInnen, für schwimmende Personen im Wasser oder zum Beispiel auch passionierte Taucher, wo ich jetzt auch dazu gehöre. Jetzt könnte man sich auch noch fragen, wie wird die denn überhaupt gegessen? Hat die überhaupt irgendwelche Feinde? Und ja, hat sie tatsächlich. Da wäre zum Beispiel die unechte Karettschildkröte, Caretta caretta zu nennen. Die kann die essen, also Schildkrötenarten grundsätzlich. Dann verschiedene Schnecken, die Veilchenschnecke zum Beispiel, aber auch verschiedene pelagische Schneckenarten. Es gibt ein paar Fische, die können das essen. Und genau, ja, damit hat sie auf jeden Fall auch Fressfeinde als Nahrung.
Das finde ich gerade cool mit den Schnecken, weil diese Veilchenschnecke, die du meintest, ist ja Jantina und Jantina pallida gibt es glaube ich auch noch irgendwie. Die haben auch fast das Gleiche, die machen sich auch so ein Schwimmfloß. Also das finde ich auch total cool. Das heißt, die fressen die wahrscheinlich wirklich an der Wasseroberfläche oder sowas dann halt.
Das könnte sein, ja. Also die, also diese Gasblase kann man quasi auch anfassen. Ich habe mich das jetzt nicht getraut.
Ja.
Aber ja, das Gift ist tatsächlich wirklich in den langen Nesseln quasi, ja. Die Nesselzellen, ne? In diesen Tentakeln, genau. Ja. Im Übrigen bezeichnet man solche Tiere, die an der Wasseroberfläche treiben und sich vom Wind verdriften lassen, als Pleuston. Also, ja, anders als Plankton, was im Wasser schwimmt, Pleuston wird an der Wasseroberfläche vertrieben. Genau. Also, wie gesagt, erste Linie Pazifik gibt's aber auch vor den Kanaren und vor Portugal. Und den Namen hat sie angeblich bekommen, weil die Gasblase aussah wie ein Segel von einem Schiff, was durch die Gegend gepustet worden ist. Also Galeere in dem Sinne von Schiffen von früher. Genau. Das wäre meine Art der Woche.
Ja, sehr schön. Das klingt aber auch so, als ob sie dich auch tatsächlich sehr begeistert hat, als du sie gesehen hast.
Also, ja, total. Ich habe die noch nie vorher gesehen. Also ich habe dieses Lebewesen eben am Strand gefunden und dachte, hä, was ist denn das? Und ich hatte sofort die portugiesische Galeere im Kopf, weil ich dachte, es gibt eigentlich nichts anderes, was eben auch diese Gasblase oben hat. Aber diese Farbe, ey, das ist echt, das ist wirklich stechend blau.
Ja.
Das ist schon, fand ich schon sehr faszinierend, ja.
Sehr cool.
Ich bin ja sowieso schnell begeisterungsfähig bei allem, was irgendwie aus dem Wasser kommt. Von daher braucht es ja nicht allzu viel. Aber ja, ich finde einfach auch die Lebensweise total cool, weil das eben, wie gesagt, man erst irgendwie vielleicht einfach an Qualle denkt, aber dann eben feststellt, nee, es ist mehr als ein Individuum. Das sind wirklich hunderte, tausende von kleinen Individuen, die da zusammenarbeiten und das irgendwie am Leben erhalten. Also eine richtige Kolonie einfach. Und das finde ich einfach unfassbar spannend, ja.
Ja.
Genau. Also das können wir jetzt öfter mal machen, finde ich. Wenn du mir zu viele kleine Käferchen mitbringst, dann schnipse ich mal wieder irgendwie was anderes rein. Und wie gesagt, ratet gerne mal mit, wo ich im Urlaub war.
Ich habe nochmal Revue passieren lassen. Ich würde sagen, das ist nicht evidenzbasiert, was du sagst mit den kleinen braunen Käfern.
Na. Mache mir vielleicht mal die Mühe und gehe durch unsere 20 Podcasts durch. Bald 20.
Alles klar, aber sehr gerne. Also wir können sehr gerne das zwischendurch mal wechseln. Nächste Woche, in 14 Tagen, freue ich mich auf jeden Fall auf die Art der Woche von der Person, mit der wir uns unterhalten. Denn da wird es ja dann quasi auch nochmal abgegeben. Und danach kommen die kleinen braunen Käfer natürlich
wieder. Danach kommen die kleinen braunen Käfer wieder. Und ich kann ja schon mal sagen, ich bin mir ziemlich sicher, es gibt nächste Woche keinen kleinen braunen Käfer, sondern vermutlich eine Art, die auch mein Herz wieder höher schlagen lässt.
Okay, sehr gut. Ich bin auf jeden Fall gespannt und habe mich sehr gefreut. Es ist für mich leichter gewesen, als ich dachte, weil am Anfang dachte ich, oh Gott, mit der Stimme und wie auch immer, aber ich habe mich irgendwie warm geredet, ich weiß nicht.
Ja, ich wollte gerade sagen, sie hört sich auch weniger krächzig an als am Anfang.
Ja, das auf jeden Fall. Ich habe aber auch, das kann ich dir gerade zeigen, ich habe ein ganzes Repertoire hier mit drei unterschiedlichen Mitteln, die ich vorhin genommen habe, damit mein Hals irgendwie mitspielt. Genau, aber es hat funktioniert und vor allem von diesem Spray bin ich begeistert auf jeden Fall. Ich habe so ein Rachenspray ist das irgendwie.
Das hat's also rausgeholt.
Ja, hat besser funktioniert. Heute Morgen klang ich deutlich schlimmer und deswegen bin ich ganz froh. Genau.
Prima. Dann wünschen wir dir weiterhin gute Besserung.
Danke, danke.
Wir hören uns wieder in 14 Tagen.
So sieht's
und
aus.
Und lasst uns wissen, was ihr zu genetischen Methoden in Artbeschreibungen haltet. Lasst mich wissen, wo ich im Urlaub war.
Genau.
Und ansonsten sind wir wie immer offen für Fragen, Kritik, Lob, Anregungen. Ihr erreicht uns unter unserer E-Mail-Adresse podcastnatur2.0@gmail.com oder auch auf Instagram.
So sieht's aus.
In dem Sinne.
Dann wünsche ich auf jeden Fall einen schönen Tag. Hat mich sehr gefreut.
Ich mich auch, ja. Ich wünsche dir auch noch gute Besserung. Ciao.
Ciao.
Natur 2.0, der Biodiversitätspodcast mit Insektenforscher Thomas Hörn und Gewässerökologin Dr. Jana Isanta-Navarro.